Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge von Landaussichten, dem Podcast der Andreas Hermes Akademie. Zu allem, was die ländlichen Räume ausmacht und bewegt, heute mit mir, Annelie Knust, zum Thema jenseits der üblichen Vorbilder, was kann ländliche Mobilität von östlichen Ansätzen lernen? Und falls ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, schaut immer vorbei, denn dort erfahrt ihr immer, wenn eine neue Folge online geht oder was sonst bei uns so los ist. Ja, wenn wir über die Mobilitätswende sprechen, da schauen wir oft auf Länder wie beispielsweise die Schweiz oder Frankreich und fragen ja, was können wir davon irgendwie übernehmen für uns? Aber es gibt ja auch Regionen, auf die wir viel weniger schauen, obwohl dort über Jahrzehnte ganz eigene Lösungen für Mobilität entstanden sind. Daher haben wir im Juni in unserer digitalen Impulsreihe internationale Politikinstrumente der ländlichen Entwicklung einmal den Blick in eine ganz andere Richtung gelenkt und uns gefragt, was können wir aus postsozialistischen Erfahrungen für die Mobilitätswende lernen? Und daran wollen wir heute hier bei Landaussichten anknüpfen und das Gespräch mit Dr. Wladimir Skipniew noch einmal vertiefen. Denn gerade in den 1990er Jahren, also einige Zeit, nachdem ja auch die Sowjetunion zerfallen ist, veränderte sich in vielen Regionen dort staatliche Strukturen und Verkehrssysteme sehr grundlegend. Und Menschen mussten irgendwie schauen, ja, wie kommt man mit weniger staatlicher Unterstützung aus? Was tun mit knapper werdenden Ressourcen? Ja, und sich auch sehr vielleicht stark verändernden Infrastrukturen. Damit, ja, sollte man irgendwie zurechtkommen und es ging darum, neue Wege zu finden, wie Mobilität im Alltag ja zu organisieren ist. Dabei entstanden sind unter anderem die sogenannten Maschrutkis, also korrigiere mich gerne bezüglich der Aussprache, weil das sind ja so kleine Minibusse, wie ich verstanden habe, die bis heute in vielen Regionen ja auch eine wichtige Rolle spielen. Und aus zunächst vielleicht eher so pragmatischen Notlösungen sind dann vielerorts inzwischen auch feste Bestandteile des Alltags geworden. Und genau das macht ja auch diese Beispiele gerade so interessant, denn sie zeigen ja auch, welche Rolle vielleicht Selbstorganisation spielt und auch informelle Strukturen und wie Mobilität gerade unter eher schwierigen Bedingungen ja aufrecht erhalten werden kann. Ja, und was können wir jetzt daraus für Deutschland lernen? Und was sagt vielleicht auch dieser Blick auf andere Regionen über eigene Vorstellungen, die wir haben von moderner, nachhaltiger Mobilität aus? Und die Frage ist ja auch ein bisschen, müssen diese Lösungen für die Zukunft immer technisch aufwendig und teuer sein? Und genau darüber spreche ich heute mit dir, Wladimir Skipniew. Du arbeitest am Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig und forschst unter anderem zur Mobilitätsreform in Mittel- und Osteuropa, auch zu informellen Verkehrssystemen in Zentralasien und dem Südkaukasus. Und aktuell forschst du auch zur Mobilitätswende in ländlichen Regionen Sachsens. Ja, erstmal schön, dass du heute bei uns bist.
Vielen Dank.
Ja, ich würde ganz gerne erstmal mit einem Blick zurückstarten. Also wenn wir nochmal auf die 1990er Jahre schauen. Was hat sich damals bei der Mobilität in der Region eigentlich verändert und wie haben die Menschen dann darauf reagiert?
Ja, vielleicht lohnt sich sogar noch ein Blick etwas weiter zurück, nämlich in die Zeit der Sowjetunion, weil sie ja in den 1990er Jahren, kurz nach ihrem Zusammenbruch, schon noch sehr präsent war, sowohl in den Köpfen als auch in den gebauten Infrastrukturen und in der Art und Weise, wie Mobilität organisiert wurde. Denn die Infrastrukturen sind ja auf Jahrzehnte hinaus ausgelegt und die Ideen, wie man mit ihnen umgeht, die bleiben ja auch. Und deswegen ist, glaube ich, insgesamt ein historisch informierter Blick auf Mobilität und die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, glaube ich, ganz wichtig. Für die Sowjetzeit gibt es ja den großen berühmten Spruch von Lenin aus den 20er Jahren, dass Kommunismus bedeutet die Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes. Das heißt, ohne infrastrukturelle Voraussetzungen war an den Aufbau des Kommunismus nicht zu denken. Und Mobilität spielte irgendwann auch eine große Rolle dabei. Erstmal durch sozusagen ganz große Infrastrukturprojekte, zum Beispiel große Eisenbahnstrecken, aber auch sozusagen Elektrifizierung, den Ausbau von Wasserkraftwerken und ähnlichem. Und diese massiven infrastrukturellen Ambitionen, die machten auch vor Städten nicht halt, sodass zusammen mit einer großen Industrialisierungskampagne, sowohl in den ersten Jahren der Sowjetunion als auch in der Nachkriegszeit und dann quasi die ganze Existenz der Sowjetunion hindurch, wurden auch in den Städten viel investiert, um Straßenbahnnetze, um Oberleitungsbusse, Trolleybusse, wie dort genannt werden, aufzubauen, aber auch um ländliche Räume mit sehr großen Investitionen und sehr großen infrastrukturellen Anstrengungen anzubinden. Zum Beispiel durch Buslinien in ländlichen Räumen, aber auch durch Helikopterflüge in fern abgelegene Bergregionen oder in der Arktis zum Beispiel, oder Fluglinien, die auch ganz, ganz kleine Pisten ansteuerten. Und das war tatsächlich sozusagen sehr präsent und für ländliche Räume ein wichtiger Marker, dass der sozusagen große Sowjetstaat auch ganz weit weg von den Zentren präsent war. Und das ging in meiner Wahrnehmung sehr stark über diese Mobilitätsinfrastrukturen hindurch. Es gibt eine sehr berühmte sowjetische Tragikomödie namens Mimino, wo es um einen Piloten geht, der eben in Georgien auf einer ländlichen Linie unterwegs ist und von der großen weiten Welt träumt. Und da gibt es dann diese fantastische Szene, dass wenn sein Fluggerät in dem Dorf stoppt, das ist dann quasi wie ein Fahrrad sozusagen mit einer Kette an einem großen Baumstamm festgemacht wird, damit es auch über Nacht sicher ist. Also zumindest diese Idee, dass auch sozusagen die großen Infrastrukturen bis in die weitesten Winkel des Landes verstreut waren, die waren sehr, sehr präsent. Und ebenso in den großen und den kleinen Städten, wo mit Straßenbahnnetzen, mit Oberleitungsbusnetzen, mit Bussen die Mobilitätsversorgung aufrechterhalten wurde, wohlgemerkt in einer Bedingung von sehr niedrigen Motorisierungsraten. Als die Sowjetunion zusammenbrach, war in Zentralasien, zum Beispiel in Tadschikistan, wo ich Forschung gemacht habe, gab es etwa 40 Autos pro 1000 Einwohner. Zu einer Zeit, wo es in Westdeutschland ja schon bei Motorisierungsraten von 400 waren. Das heißt, die Motorisierung war sehr niedrig, vielleicht im Baltikum etwas höher oder in sagen den großen Städten, in den zentralen Regionen auch etwas höher, aber an der Peripherie, sei es jetzt im Kaukasus oder in Zentralasien, waren die Motorisierungsraten sehr niedrig, als die Sowjetunion zusammenbrach. Genau, und dann brach die Sowjetunion zusammen. Die Motorisierung war nach wie vor sehr niedrig. Durch den wirtschaftlichen Zusammenbruch konnten sich auch sehr wenige Menschen erstmal Autos leisten, selbst wenn das sogar theoretisch möglich war, diese zu besorgen. Aber die Finanzierung, aber auch die sozusagen großen Ambitionen eines großen zentralen Staates der Sowjetunion, die Daseinsvorsorge durch Mobilität in ländlichen Räumen aufrechtzuerhalten, die brach zusammen. Und da kommen wir sozusagen in die 90er Jahre, um zu schauen, was da denn tatsächlich passierte. Genau. Und die finanzielle Förderung durch zentrale Ministerien, durch sagen, große Quersubventionierungsprogramme zwischen den einzelnen Branchen, sodass für die Mobilität noch etwas übrig bleiben konnte, brach weitestgehend zusammen. Viele Experten, Techniker, auch Fahrpersonal wanderten aus oder suchten sich anderswo Beschäftigung und so weiter. Und da beobachten wir das, den Aufstieg der Minibusse, der Maschrutki, die es sozusagen im Prinzip sozusagen als Idee und als Begriff auch schon zu Sowjetzeiten gegeben hat. Nur waren das Minibusse, eben die auf Marschrouten, also das ist das, die Wurzel des Wortes, auf einer Linie fuhren, als Linientaxis, die aber eher am Zentrum mit dem Flughafen verbanden oder vielleicht mit einem Strand, also etwas teureres, etwas nicht alltägliches, aber zumindest im Konzept, dass es sozusagen als Linientaxi unterwegs gewesen ist, schon existent. Ja, und dieses Konzept ist dann in die 90er Jahre hineingeschwappt mit neuen Möglichkeiten und mit neu eröffneten auch Arbeitsmarktöffnungen, dass die Eintrittshürden für den Marktzugang, ein Maschrutka-Fahrer zu werden, eine Linie zu betreiben, sehr niedrig waren. Und im Prinzip, was man brauchte, wirklich brauchte, war ein Fahrzeug. Und selbst das war zumindest in den sehr frühen 90er Jahren gar nicht so trivial. Und dass es Geschichten gab, auch in Khojand, in Tadschikistan, dass damals es in der Stadt keine Rettungswagen mehr gab, weil sie angeblich zu Maschrutki umfunktioniert wurden. Weil das halt sozusagen die Gefäßgröße war, mit der sich damals sein Geld verdienen ließ. Und sagen, wenn es möglich war, den Zugang dazu zu erhalten, dann war eben die Verfügbarkeit von Fahrzeugen der einzige limitierende Faktor, dass der Maschrutka-Sektor dann auf einmal explodiert. Also niedrige Marktzugänge, einfache Möglichkeiten, Linien einzurichten, erstmal sozusagen auf experimenteller Weise. Sozusagen, ich stelle mir vor, dass wenn ich von da nach da fahre, ich genug Fahrgäste zusammenbekomme und so weiter. Und diese Regulierungsinstrumente, die basierten auf alten sowjetischen Strukturen, die aber sagen ihre Lebenswirklichkeit so ein bisschen verloren mit der Zeit, aber dann vielleicht mit neuem Sinn und mit neuen administrativen Wegen und Umwegen gefüllt wurden. Gleichzeitig existierten ja die alten Nahverkehrssysteme nach wie vor, die brachen ja nicht über Nacht zusammen, aber mit mangelnder Finanzierung und auch mangelnder Expertise, mangelnden Ersatzteilen lebten die Straßenbahn- und Oberleitungsbuslinien sagen von ihrer Reserve. Also sie zehrten noch von der Resilienz, die mit der Fahrzeugbeschaffung in den 70er, 80er Jahren noch sozusagen eingekauft und eingebaut wurde. Und das, wenn wir uns die Anzahl dieser Systeme anschauen, die nach wie vor sozusagen irgendwie fuhren mit Minimalinvestitionen und mit großem Enthusiasmus und persönlichem Einsatz von Beschäftigten und Passagieren vielleicht gleichermaßen, dass der große Einbruch erst in den frühen, mittleren 2000er Jahren kam. Das heißt, dass so ab 2005, 2006 wir eben diesen ganz massiven Einbruch erleben, dass eben dort die große Schließungswelle an Straßenbahnern, Oberleitungsbusnetzen stattfand, also eben mit 15 Jahre Verspätung, als eben die Infrastrukturreserve aufgebraucht war.
Und hat das dann auch dazu geführt, dass eben Maschrutkis dann quasi so einen gewissen Ersatz gebracht haben dafür, für den öffentlichen Verkehr oder diese Lücke, die da entstanden ist? Oder war man einfach schwieriger mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs?
Ein Ersatz war es allemal und auch sehr große Städte, wie zum Beispiel in die kirgisische Hauptstadt Bischkek, wo es zwar sagen, ein relativ kleines, aber nach wie vor Trolleybusnetz gegeben hat und sagen, bis vor 2 Jahren auch noch gegeben hat, was existierte, aber der überwiegende Teil von sagen, öffentlichem Verkehr in einer Stadt mit 1 Million Einwohner wurde durch Minibusse abgedeckt. Also durch Dutzende Linien, durch tausende Fahrzeuge, die eben einen immensen Wirtschaftssektor darstellten, sodass das Straßenbild auch selbst in ganz großen Städten durch Minibusse geprägt war. Das heißt, die waren schon in der Lage, Mobilitätsbedürfnisse zu erfüllen, auch mit, vielleicht auch mit einer gewissen Bequemlichkeit und gewissem Komfort, dass man wusste, dass sie zumindest oft kamen und dass sozusagen die Frequenz sehr hoch war, aber natürlich auch mit den damit verbundenen Nachteilen, dass es sehr schwer war, sich in diesen komplexen Netzen zu orientieren, wenn es ganz, ganz viele überlappende Linien gab. Es gab selbstverständlich Probleme auch mit Sicherheit, mit draufgängerischem Fahrverhalten und zahlreichen Unfällen. Diese waren aber sozusagen im System fest eingebaut, dadurch, dass die Fahrer auf sagen, die Einnahmen eines jeden Fahrgastes angewiesen waren. Und sagen, je mehr Fahrgäste sie einsammeln, umso mehr haben die dann am Ende des Tages nach Hause mitgenommen. Sodass eben diese Organisation, die auf einer Selbstausbeutung der Fahrer letztendlich auch fußte, auch schwierige Konsequenzen für Fahrgäste hatte. Ja, und in ländlichen Räumen waren diese Minibusse genauso präsent und auch sagen, ähnlich vielleicht organisiert, dass Fahrer auf die Einnahmen des Tages angewiesen waren, aber dass dort auch die lokale Verbundenheit mit eben den Buslinien sehr stark noch gegeben war. Dass die Motorisierungsraten sind nach wie vor relativ niedrig in ländlichen Räumen, sodass die anders zu den größeren Städten nach wie vor eine viel größere Rolle spielen. Was da vielleicht soziale Verbundenheit und Einbettung, wichtig und interessant ist, ist, dass es eben durch die Art und Weise, wie diese Minibusse organisiert werden, ist zum einen die Interaktion zwischen Fahrern und Fahrgästen sehr eng. Das heißt, es muss ständig kommuniziert werden. Ich mag dort aussteigen, kann ich bitte vielleicht hier und mein Gepäck müsste ich auch noch ran und kann bitte jemand das Fahrgeld weiterreichen, bis es zum Fahrer ankommt und so. Also, dass diese Interaktion dort sehr stark und bestimmend für das Fahrerlebnis ist, aber auch die Interaktion zwischen den Fahrern einer Linie. Und es sind eher keine Fahrerinnen, ganz eindeutig. Es ist ein sehr männlich dominiertes Geschäft. Und das eben aufgrund von fehlender sozialer Regulierung durch Aufsichtsbehörden, Aufgabenträger oder was wir vielleicht in Gewerkschaften und ähnliches, dass die Selbstorganisation unter Fahrern eine sehr große Rolle gespielt hat, dass eben zum Beispiel auf einer Linie sich nicht gegenseitig in die Quere zu kommen, dass Fahrer gegenseitig drauf geschaut haben, dass jeder sozusagen ein gleichwertiges Stück vom Kuchen abbekommt und dass es auch möglich war, sich sozusagen gegenseitig auch zu unterstützen, gegenseitig bestimmte Sicherheits- und sozusagen niedrigschwellige Versicherungskassen aufzubauen, um dieses System in einem ansonsten recht widrigen wirtschaftlichen Umfeld am Leben zu halten.
Ja, das finde ich jetzt auch nochmal spannend zu hören, dass dann eben dieses nicht nur Selbstorganisation ein großes Thema war, sondern auch Solidarität, dass man sich dann selber organisiert und also, dass man auch Wege findet, sich dann doch auch abzusichern. Und ich erinnere mich aber auch noch sehr gut an ein Bild, das du gezeigt hast in deinem Vortrag. Da war ein Auto zu sehen, wo ein Fahrer dann einfach spontan ein Schild mit frei vorne reingelegt hat, meinte ich. Und damit halt zum Taxi umfunktioniert war. Und das fand ich noch so spannend. Also auch dieses sehr improvisierte Moment. Also was können wir daraus auch über die Frage lernen, wie Mobilität vielleicht mit begrenzten Ressourcen gut organisiert dann ja trotzdem umgehen kann?
Ja, es ist halt die Frage auch, was gewünscht und erlaubt ist in dem jeweiligen Kontext. In dem Fall war es also auch 90er, 2000er Jahre war es auch ein weit verbreitetes Phänomen, vor allem in Städten auch, aber auf dem Land sozusagen sowieso, dass sozusagen man mitfahren konnte, musste und eben diese Mitfahrgelegenheiten sich organisiert, hat aber auch in Städten sozusagen parallel zu Buslinien, wo also Privatleute sich eben die Nummer der Buslinie in die Fensterscheibe gelegt haben, um zu zeigen, so ich fahre genau dieselbe Linie wie der Bus und wenn mir jemand ein Handzeichen gibt, dann halte ich und nehme die Leute mit, eben zu einem etwas höheren Preis als der Bus, aber vielleicht auch nicht so teuer, wie das jetzt ein Taxi wäre. Und genau, also dass diese sozialen Innovationen durchaus ihren Rahmen hatten, war wichtig in der Zeit, aber vor allem in den Hauptstädten war das oft sozusagen ein Repräsentativitätsproblem, das für die Regierung von den jeweiligen Staaten oder für die Bürgermeister sah das halt sehr stark nach Chaos aus. Die waren ja auch nicht drauf angewiesen. Die hatten ja Fahrer, sie hatten Autos. Aber Minibusse oder sagen diese unregulierten Taxis waren oft ein Dorn im Auge. Sodass in den 2000ern, als Staaten wieder erstarkten und neue Regulierungs- und Durchsetzungsmöglichkeiten gab, hatte das auf jeden Fall auch Auswirkungen auf den Verkehrssektor. Also das heißt, diese autoritären Tendenzen, die wir dann auch gesellschaftlich in der Region wahrnehmen konnten, hatten auch ihren Widerhall in der Mobilitätslandschaft. Das heißt, dann zunehmende Regulierung, sei es jetzt über Fahrpreise oder über Liniengenehmigungen, dass Fahrzeuge sich neu registrieren mussten, Lizenzen neu vergeben wurden, dass es Ausschreibungen gab, und Linienbündel und natürlich also das auch mit zunehmender Erstarkung des Staates auch bis zu weitgehenden Regulierungen kam. Also zum Beispiel bis hin zum Verbot von Abspielen von sagen fremdländischen Radio und Kassetten in manchen russischen Städten, weil der Minibussektor ja auch sehr stark von migrantischer Arbeit geprägt war und das eben als Problem gesehen wurde.
Ja, ich kann mich auch erinnern, dass auch in deiner Forschung so ein Begriff gefallen ist, System of Less. Und da würde ich auch nochmal gerne drauf zurückkommen. Da hatte ich so ein bisschen verstanden, da geht es ja auch um so diese Knappheit, die ja auch so einen gewissen Lernraum eigentlich ermöglicht hat erst. Magst du dazu nochmal was sagen?
Ja, also wenn man also so eine Faszination für Minibusse hat wie ich, dann ist es, glaube ich, sehr einfach zu sagen, boah, das ist ja so toll, das sollte es überall geben. Ich meine, das ist vielleicht gar nicht so der Fall, weil die Probleme, die mit dem Minibussektor in den 90er, in den 2000er Jahren in der Region zu sehen waren, die liegen ja schon auf der Hand. Ich meine, die angesprochene Sicherheitsprobleme oder Umweltschwierigkeiten, soziale Schwierigkeiten und so weiter. Also das heißt, man muss es jetzt nicht unbedingt idealisieren, dass in einer neoliberalen, sehr prekarisierenden Logik Minibusse ihren Platz haben, aber dass sozusagen ein System von Minibussen wie in Kirgisistan oder in Tadschikistan damals sicherlich auch nichts ist, was man anderen Staaten jetzt unbedingt so wünscht. Aber dass es möglich ist, in einem Kontext sehr begrenzter Ressourcen auch Mobilität zu ermöglichen, unter sehr widrigen Bedingungen. Das finde ich, glaube ich, sehr gut und spannend, sich das anzuschauen. Weil uns nach meiner Wahrnehmung ist es so, dass Mobilitätsinnovationen, die wir im westeuropäischen Kontexten sehen, sehr stark technologiegetrieben sind. Und dass, wenn wir von digitalen On-Demand-Verkehren sprechen oder von automatisiertem Fahren, entstehen dort sozusagen bestimmte Vorstellungen dahinter, wie eine gute Zukunft organisiert werden kann. Und ich glaube, dass wir sehr stark einen Fokus legen eben auf technologische Innovation, die so ein Heilsversprechen birgt, dass jetzt können wir uns den ÖPNV auf dem Land nicht wirklich leisten, weil dafür kein Geld vorhanden ist. Deswegen investieren wir jetzt Geld durch zum Beispiel Förderprogramme von Ministerien in autonomes Fahren. Und wenn dann in 10 Jahren autonomes Fahren flächendeckend verfügbar ist, dann brauchen wir den Kostenfaktor Busfahrer nicht mehr zu berücksichtigen. Also werden wir on-demand autonomes Fahren im ländlichen Raum flächendeckend zur Verfügung haben. Und damit sind alle Probleme des ÖPNV im ländlichen Raum geregelt. Und das finde ich schwierig, weil Daseinsvorsorge in eine technologisch mittelfristige oder ferne Zukunft verschoben wird, anstatt Probleme niedrigschwellig jetzt anzugehen. Und so, dass ich mir denke, dass man ja zum Beispiel anfangen könnte, flächendeckend einen Stundentakt mit Dieselbussen auch in ländlichen Räumen einzuführen, weil man es einfach jetzt schon machen kann, anstatt sagen, den Innovationen hinterher zu jagen, die vielleicht kommen, aber wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wie und wir wissen auch nicht exakt unter welchen Voraussetzungen, die vielleicht auch ihrerseits Kosten, Probleme, Schwierigkeiten mit sich bringen würden. Genau. Und deswegen finde ich es schade, dass eben ganz banale, vielleicht auch ganz langweilige Lösungen so leicht beiseite geschoben werden.
Ja. Da würde ich gleich gerne nochmal tiefer das aufgreifen und drauf eingehen. Aber bevor wir ja da weitermachen, haben wir nämlich bei uns im Podcast Landaussichten immer ein Lieblingssegment. Das heißt, dein regionaler Begriff. Und da ist die Frage an dich, gibt es ein Wort aus deiner Region oder auch eine Region, in der du forschst, die ja, das dir besonders gefällt oder typisch für dich klingt? Hast du da was mitgebracht?
Also wo wir gerade so viel von Minibussen erzählt haben und ich von Solidarität vorgeschwärmt habe, würde ich auch vielleicht von Fantasie und Imagination vorschwärmen, die eben diese Form von Mobilität mit sich bringt. Eben dadurch, dass es in den Minibussen verpönt ist, üblicherweise zu sagen, halten Sie hier. Da gibt es sogar Aufkleber, wo es steht, wenn Sie sagen, halten Sie hier, dann halte ich dort. Und deswegen wollen Fahrer, wenn Haltestellen fehlen, dass man genau bezeichnet, wo sie halten sollen. Also in einem Kontext, wo es keine offiziellen Haltestellen gibt. Und deswegen hat sich über die Jahre der Existenz von Minibusverkehren in im Prinzip allen Städten, haben sich Ortsnamen rausgebildet. Also es ist eine ganz große Toponym-Innovation entstanden, die Orte zu bezeichnen, wo man gerne aussteigen würde. Und die sind oft ganz innovativ. Ich kann jetzt ein Beispiel aus Khojand, aus Tadschikistan mitbringen. Es gibt eine große Wohnsiedlung mit einem ganz, ganz langen Gebäude. Und entlang dieses Gebäudes gab es dann 3 Punkte, wo man aussteigen konnte. Zum einen den Beginn des Hauses, Saridom, dann gab es einen Durchlass und der hieß dann Tanel und dann gab es einen Laden namens Asal, Honig. Und also ohne, dass jemand irgendwann angefangen hat, die irgendwo Haltestellennamen oder so etwas aufzuschreiben, haben sich bestimmte Bezeichnungen rausgebildet, die dann wiederum irgendwie ihr Eigenleben entwickelt, sodass dann vielleicht neue Läden, die aufmachten, dann diese neu entdeckten Namen aufgriffen und wiederum in ihre Namen. Also dass auch dieses Beispiel vielleicht für die soziale Innovation dann auch auf ganz alltäglicher Ebene der Haltestellenbenennung zum Tragen kommt. Das fand ich sehr schön.
Ja, das ist ein schönes Beispiel auch, was ganz gut passt zu der Frage, die ich mir auch noch so ein bisschen notiert habe, weil wenn wir über gute Beispiele aus so einem ländlicher Mobilität sprechen, eben haben wir ja eingangs auch schon erwähnt, dass es ein sehr westeuropäischer Blick ist. Und Jetzt nochmal so vielleicht so ein bisschen globaler geguckt, was sehen wir eigentlich dabei, wenn wir eben nicht auf Mittel- und Osteuropa oder Zentralasien schauen und das eher so ein bisschen außen vor lassen?
Ich glaube, dass es grundsätzlich einen Wert hat, dorthin zu schauen, wo eben nicht die üblichen Verdächtigen sind. Und jetzt ist die UN-Dekade für nachhaltigen Verkehr ausgerufen worden, die jetzt sozusagen läuft, mit ganz vielen unterschiedlichen Maßnahmen, die darunter gebundelt werden. Und eine Maßnahme zielt unter anderem darauf ab, dass sozusagen neue Daten generiert werden, neue Best Practices generiert werden. Und da habe ich auch sozusagen die Befürchtung, dass eben die üblichen Verdächtigen weiterhin sagen, durchs Dorf getrieben werden. Und wenn wir uns für ein dichtes Eisenbahnnetz interessieren, dann liegt es halt so nahe zu schauen, wie funktioniert es eigentlich in der Schweiz und in deutschen Diskussionen für irgendwie Bahnreaktivierung oder sagen wir, Fahrplan vor Beton und ähnliche Stichworte. Das ist sozusagen das klassische Beispiel für die Schweiz. Aber sich zum Beispiel die Tschechische Republik anzuschauen in dem Kontext, wo ein sehr dichtes Nebenbahnnetz überlebt hat und nach wie vor funktioniert, auch mit sehr geringen Investitionen natürlich, aber trotzdem noch nach wie vor da ist und mittlerweile vielerorts vertaktet und in Verkehrsverbünde eingebunden ist. Und das ist eher eine Seltenheit. Und genauso wie einfach es ist, in Ungarn ein Fahrrad in Zug mitzunehmen und wie sich polnische Straßenbahnen Produzenten auf dem Markt eingekämpft haben, das sehr lange gedauert hat, bis es überhaupt vorstellbar war, dass Betriebe in Deutschland auch Aufträge an polnische Straßenbahnhersteller vergeben konnten. Das hat sich jetzt verändert, aber es war tatsächlich eine ganz lange Durststrecke. Also dass wenn wir einsehen, dass auch die Beispiele in unseren Köpfen nicht einfach so in unsere Köpfe reingekommen sind. Also dass es auch eine bestimmte Hierarchie von sagen zulässigen Best Practices gibt und dass es oft sehr schwer ist, zum Beispiel auf europäischer Ebene durchzudringen und Best Practices, die liegen auch nicht in den Niederlanden und auch nicht in Frankreich und vielleicht auch nicht unbedingt in der Schweiz, aber dass es selbst in der Slowakei, in Rumänien, in Polen, in den baltischen Staaten tolle Sachen gibt, die es sich lohnt anzuschauen. Und da glaube ich, dass wir, wenn wir die Mobilitätswende auf zukünftige technologische Innovation reduzieren, dass uns viel verloren geht.
Hast du da gerade irgendwie ein Beispiel im Kopf oder parat, was man sich abschauen könnte für Deutschland?
Also, die soziale Innovation habe ich bereits angesprochen. Ich glaube, was auch ein schönes Beispiel ist, ist zum Beispiel die Elektrifizierung von Busflotten, dass wir hier vor allem über elektrische Antriebe, über batterieelektrische Antriebe sprechen, wo es ja auch entsprechende Förderprogramme gibt. Und Deutschland ist aber kein klassisches Land mit sehr vielen Oberleitungsbusnetzen im Gegensatz zum östlichen Europa. Natürlich gibt es auch in Esslingen, in Solingen, in Eberswalde diese Systeme und auch Ansätze, das auszubauen. Aber dass es ja durchaus möglich ist, Busnetze mit Oberleitungen zu elektrifizieren, da sollte man eher nach Prag fahren und schauen, wie dort ein sehr groß angelegtes Programm der Elektrifizierung von ganz selektiven strategischen Strecken durch Oberleitungen es ermöglicht, ein emissionsfreies, elektrisches, betriebenes Busnetz aufzubauen. Und das ist, glaube ich, etwas, was jetzt kein Geheimnis ist, aber was, glaube ich, in der großen Breite, glaube ich, das Bewusstsein dafür noch nicht vorhanden ist.
Ja, das finde ich jetzt auch spannend. Und du hast jetzt ja auch gerade nochmal eben das Thema Mobilitätswende erwähnt, dass man schnell eben an Technologien denkt, Digitalisierung, irgendwelche großen Infrastrukturprojekte. Und jetzt bist du ja auch drauf eingegangen, ne, dass es ja auch einfache Lösungen gibt. Oder ja, da ist ja so ein bisschen auch die Frage, wie kann man denn mehr Raum schaffen für eben auch so lokale, flexible Lösungen, wo man einfach vielleicht vor Ort schauen muss mehr? Was wird denn da gerade gebraucht? Und nicht unbedingt so, jetzt brauchen wir die Strategie für alles, für Deutschland.
Ja, ich glaube, insgesamt wirkt es ja, Verantwortung auf lokale Ebene zu verlagern, birgt ja immer so ein bisschen diese neoliberale Gefahr zu sagen, so, der Staat kann sich nicht um alles kümmern, kümmert euch jetzt bitte selbst und seht zu, wo ihr bleibt. Das ist damit nicht gemeint. Aber ich glaube, es geht mir eher darum zu schauen, wo es tatsächlich schon etablierte Praktiken gibt, auf denen man aufbauen kann. Und das können ja wirklich so banale Sachen sein wie die Mitnahme von Nachbarn, aber auch von ganz unbekannten Menschen im eigenen Auto. Wenn wir uns die sehr niedrige Mitfahrquote in Deutschland anschauen, dann kann es ja sein, dass selbst wenn wir das um sagen 0,1 Mitfahrer erhöhen, dass das massive Einsparungen an CO2-Ausstoß mit sich bringen kann. Aber das lässt sich eben weder verordnen, noch lässt sich das groß mit Innovationen in die Wege leiten. Es läuft über Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts, so groß aufgehängt, wie es klingt. Aber sagen, wie komme ich dazu, meinem Nachbar Hilfe anzunehmen? Wie komme ich dazu, von meinem Nachbarn die Hilfe auch anzunehmen? Wie vertraue ich fremden Menschen, mich ins Auto zu setzen? So, und das sind Dinge, die vielleicht sogar in ländlichen Räumen besser funktionieren könnten als in Städten, aber die, glaube ich, auch großes Potenzial bergen, aber wo es sich auch lohnt, auf lokale Muster und Strukturen, Zusammenhaltsmöglichkeiten zu schauen.
Ja, ich finde spannend, dass du es gerade sagst, weil ich erinnere mich ja auch an noch irgendwie an früher, wo es noch normal war, dass man Daumen raushält und dann einfach ja versucht irgendwie mitzufahren, wenn jemand anhält, also per Anhalter unterwegs sein. Das ist ja heute irgendwie gar nicht mehr vorstellbar. Also ich sehe das auch überhaupt nicht mehr. Und das sind ja auch Dinge gewesen, die waren ja einfach mal normal, dass man einfach mitfährt und das war nicht verbunden mit, ich muss was bezahlen. Heute, klar, gibt es dann BlaBlaCar oder solche anderen Systeme, aber das ist ja wirklich interessant auch, wie so Entwicklungen sich auch verändern.
Ja, und dafür braucht es ja vielleicht auch gar keine App, aber es braucht vielleicht ein Vertrauen.
Ja, ich finde, da ist jetzt auch nochmal ganz gut anzuknüpfen. Vielleicht auch nochmal mit Blick auf die Forschung, die du in Sachsen machst. Also, habe ich da richtig verstanden, geht es auch um Mobilität eher in ländlich geprägten Gebieten in der Forschung und was habt ihr denn da schon rausgefunden?
Na, wir haben in zwei sagen, sehr peripheren Landkreisen, einmal im Erzgebirgskreis und einmal im ostelbischen Nordsachsen, Fallstudien durchgeführt und da gibt es tatsächlich ein sehr schönes Beispiel eben für so eine Art Bottom-up-Organisation, wie Mobilität auch in ansonsten sehr schwierigen Verhältnissen organisiert werden kann. Da haben wir in Arzberg im Landkreis Nordsachsen ein ganz schönes Beispiel gefunden, nämlich einen Bürgerbus, der sich auch eigene Regeln gegeben hat und wer mitgenommen werden kann und wer nicht. Und das ist vor allem abzielt auf Menschen mit Behinderungen, auf ältere Mitbürger, die in diesen Bürgerbus in Anspruch nehmen können, um zum Arzt zu fahren, auch nach Torgau, in die nächstgrößere Stadt oder zur S-Bahn. Genau, aber wenn man in der Lage ist, noch selber Fahrrad zu fahren zur S-Bahn-Haltestelle in Beilrode, dass man eben außerhalb des Bürgerbusses sein Glück finden muss. So, und das sind tatsächlich Regeln, die sagen, aus dem Verein heraus entstanden sind, wo, glaube ich, das ein ganz gutes Beispiel ist, zu schauen, sozusagen, was kann man als Dorfgemeinschaft vielleicht leisten, was nicht, und wo kann man auch Schwerpunkte setzen und welches Level an Verfügbarkeit, an zeitlichem Rahmen, an Abholmöglichkeiten es gerade möglich ist, zur Verfügung zu stellen. So, und das finde ich tatsächlich sehr schöne Beispiele, auch sagen, von anderen Bürgerbusvereinen, wo es eben auch um diese menschliche Interaktion geht, auch um den gesellschaftlichen Zusammenhalt geht, der mehr ist als sagen, nur die Erfüllung von Mobilitätsbedürfnissen von A nach B.
Ja, das finde ich jetzt nochmal ganz spannend als Beispiel. Aber ist das was, was dauerhaft jetzt weiter bestehen kann? Weil, also ich erinnere mich nur dran, viel ist ja auch der Ruf so in der Kommunalpolitik oft da, ja, wir brauchen verlässliche Zusagen, wir brauchen irgendwie langfristige Finanzierung, damit wir mal was starten können. Und ich meine, da haben es jetzt die BürgerInnen ja einfach selber in die Hand genommen.
Ja, ich stimme da, glaube ich, dazu, dass eine verlässliche Grundfinanzierung der Schlüssel ist, glaube ich, für einen zuverlässigen ÖPNV auch in ländlichen Räumen, eben der besagte Dieselbus im Stundentakt, den ich mir flächendeckend wünsche. Und noch bevor es sozusagen zur Frage geht, ob es jetzt Bürgerbusse braucht oder nicht. Ich glaube schon, dass es ein großes Problem ist für ländliche Räume, sozusagen nicht nur ländliche Räume, aber ich glaube, in ländlichen Räumen ist es halt besonders stark, dass Aufgabenträger in ihrem ehrlichen Wunsch, auch Mobilität zu verbessern und neue Angebote zu schaffen und gleichzeitig auch in ihrer Verzweiflung selber keine Mittel dafür zu haben, sich sagen, in hektische Drittmittellogiken engagieren müssen. Und das sieht man, glaube ich, sehr stark an Pilotprojekten, zum Beispiel für On-Demand-Verkehre, die sehr oft eben in diese Drittmittellogik eingebunden sind, dass man vielleicht für 2 Jahre, für 3 Jahre ein Pilotprojekt bekommt, aber das dann in eine Dauerfinanzierung zu überführen, wahnsinnig schwierig ist. Und das geht dann natürlich auch mit Enttäuschungen einher und mit eben nicht erfüllten Erwartungen, dass eine Innovation eben dann funktioniert, solange jemand anders dafür zahlt, solange es eben gewisse Fördertöpfe gibt, die aber genauso schnell weggehen können. Und das ist, glaube ich, sehr schwer, auf dieser Grundlage eben ein verlässliches Mobilitätsangebot in Räumen vorzuhalten, die tatsächlich sehr stark darauf angewiesen werden.
Ja, wir kommen langsam schon auch zum Schluss unseres Podcasts heute. Und ich habe jetzt noch auf jeden Fall eine Frage, bevor es wirklich in den Abschluss geht, wo ich nochmal den Blick in die Zukunft richten will, eigentlich das aufgreifen, was du gerade auch nochmal gesagt hast ein bisschen. Also wenn wir jetzt mal springen in 10 Jahren und da auf die Mobilitätswende auf dem Land schauen, was sollte da vielleicht ja anders sein? Also was sollten wir dann vielleicht anders machen als heute? Und vielleicht auch nochmal mit diesem Blick im Hintergrund auf die östliche Perspektive, vielleicht auch so diese eine Sache, das eine Beispiel, was sollten wir unbedingt dabei mitnehmen?
Ich hoffe sehr, ich weiß nicht, ob es kommt, ob es finanzierbar ist, ob es durchsetzbar ist. Ich hoffe sehr auf flächendeckende Bahnstreckenreaktivierungen, auch in ländlichen Räumen, weil das sehr großes Potenzial hat, sowohl Mobilitätsbedürfnisse zu erfüllen, als auch tatsächlich eine Präsenz zu schaffen. Weil Schienen haben durchaus mit Präsenz, also das Infrastruktur, wirklich auch was mit Gedanken machen. Also wenn ein Zug kommt, dann ist es auch ein Zeichen, ist es, glaube ich, auch ein Symbol dafür, dass Räume nicht vergessen sind und dass sie auch dazugehören. Und da kann, glaube ich, die Reaktivierung von Bahnstrecken einen großen Beitrag dazu leisten. Ich wünsche mir vertaktete Verkehre zwischen uns, sei es, wenn es zwischen alle Mittelzentren miteinander gut verbunden wären, wäre es super, wenn sagen alle größeren Siedlungen miteinander in verlässlichen Taktverkehr verbunden wären. Wäre damit, glaube ich, schon viel gewonnen, weil selbst daran hapert es noch. Ich würde mich freuen, wenn sagen, darüber hinaus es flächendeckende Rufbusangebote geben würde, um sagen, auch abgelegene Gegenden an diese starken Linien anzubinden. Aber vor allem wünsche ich mir, dass Menschen auch sagen, sich gegenseitig helfen und mitnehmen können würden und dass es auch eben diese sagen, informellen sozialen Strukturen mehr und mehr einfach normal sind, die es ermöglichen würden, sagen, barrierefrei von einem Ort zum anderen zu kommen.
Ja, mit diesen schönen Aussichten gehen wir mal in den Abschluss, würde ich sagen. Also wir haben da immer eine kleine Tradition, das Landü-Ei. Und das wollen wir jetzt noch gemeinsam zum Schluss auspacken. Also welcher Fakt, welche Beobachtung oder auch eine Anekdote über das Leben auf dem Land hat dich zuletzt überrascht?
Ich glaube, auch um das Interesse, um den Appetit am Interesse für das östliche Europa oder für die postsozialistischen Länder zu wecken, lohnt es sich, glaube ich, auch den Blick sogar vom Mobilitätssystem ein bisschen weg zu bewegen. Wenn wir uns schauen, dass diese ganze alltäglichen Nachhaltigkeitspraktiken jetzt nicht nur sagen der niedrigere Motorisierungsgrad, aber dort eben weit verbreitet sind. Also diese Art von stiller, unaffichierter Nachhaltigkeit, dass im östlichen Europa wird viel weniger Müll produziert wird als im EU-Durchschnitt, wird viel weniger Wasser verbraucht. Es gibt viel mehr Menschen, die selbst sogar nicht zertifiziertes Biogemüse anbauen und das auch viel öfter selber kochen, als das in Westeuropa der Fall ist. Und dass die allermeisten, die dieses Gemüse selbst anbauen, auch das für Freunde und Nachbarn zum Teilen bereitstellen. Also dass eben es wahnsinnig viele tatsächlich ein ganz zentraler, ganz wichtiger Nachhaltigkeitspraktiken in der Region zu entdecken gibt und das, genau, dass man sich davon gerne eine Scheibe abschneiden kann.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben heute viel gelernt mit dir und ja, darüber gesprochen, was wir für die Mobilität auf dem Land eben von östlichen Ansätzen lernen können und warum es sich lohnt, eben bei der Suche nach Lösungen vielleicht mal über die üblichen Vorbilder hinauszuschauen, aber vielleicht auch, wie du gerade jetzt zum Schluss auch erwähnt hast, Mobilität ein bisschen breiter zu fassen und darüber nachzudenken, wie wollen wir eigentlich uns nachhaltig, ja, das Leben gestalten, unsere Räume gestalten, in denen wir leben. Ja, vielen Dank, Wladimir Skipnir, für die spannenden Einblicke und das Gespräch, und alle Infos und Links zum Thema findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt erstmal vielen Dank, dass du bei Landaussichten zu Gast warst, und weiterhin ganz viel Erfolg für deine Forschungsprojekte.
Ganz herzlichen Dank.